Pachelbels Kanon gesungen und gepfiffen. Ja, aber der Trick an der Sache ist, dass hier beide Stimmen, Bass und Melodie, aus einer Kehle bzw. einem Mund kommen, aus dem des Obertonsängers Wolfgang Saus. Wie bitte soll das gehen? Auf die Schnelle. Beim Singen entsteht im Kehlkopf ein Ton, besser ein Klang, denn es sind der Grundton und seine dazugehörigen Obertöne. Die Obertöne hat die Natur in einer schönen Reihe geordnet. Man nennt sie Naturtonreihe oder Obertonreihe. Der nächste Oberton ist eine Oktave höher, dann kommt die Quint darüber, wieder die Oktave, dann Terzen, bis das Raster nach oben immer feiner wird, die Obertöne in kleinen Tonschritten aufeinander folgen. Dieser Primärklang, der immer alle Obertöne gleichzeitig enthält, gelangt jetzt beim Singen aus dem Kehlkopf in den Rachenraum und wird dort mithilfe der Zunge und des Kehldeckels so gefiltert, dass der Ton, den man singen möchte, am lautesten klingt.
Beim Obertongesang werden Teiltöne der Stimme so hervorgehoben aus dem Gesamtklang, dass man sie als Einzeltöne hört. Normalerweise werden die Teiltöne eines Stimmklangs nicht wahrgenommen. Man hört eine Klangfarbe und einen Grundton. Und dass die Klangfarbe aus einzelnen Tönen besteht, hört man üblicherweise nicht. Beim Obertongesang macht man jetzt einzelne Teiltöne laut, zum Teil lauter als den Grundton, und dann hört man sie als getrennte Töne zusätzlich zum Stimmklang. Hat also einen zweistimmigen Klangeffekt, einen konstant gehaltenen Brummton sozusagen, die Grundstimme, und einen Pfeifton, der eine Melodie bildet. Das ist die einfache Form des Obertongesangs. Und dann kann man das beliebig ausbauen, bis man mit Grundton und Oberton zwei getrennte Melodien machen kann und tatsächlich mit einer Stimme zweistimmig singen kann.
Wie man das macht, erfährt man bei Wolfgang Saus entweder in einem Workshop oder man kann es aus seinem Buch Oberton singen selbst lernen. Wunderbar zu üben mit der beiliegenden CD. Da werden natürlich kleinere Brötchen gebacken. Was wir eingangs hörten, ist die hohe, die höchste Kunst. Gezielt Obertöne zu einer Melodie zu formen und dabei auch noch den Basston zu wechseln. Als Anfänger ist man zunächst einmal stolz, wenn man, während man einen tiefen Ton singt und die Spitze seiner entspannten, breiten Zunge oben am Gaumen zurückführt, tatsächlich so einen hohen Ton zustande bringt. Das war natürlich wieder der Meister. Aber man kann da auch selbst mit etwas Übung hinkommen. Man muss den Ton, mit dessen Obertönen man durch Resonanzveränderung des Mundraums spielen möchte, übrigens gar nicht selbst erzeugen. Man kann das auch beim Zähneputzen mit der elektrischen Zahnbürste versuchen. Oder, was Sie vielleicht kennen, mit einer Maultrommel. Jetzt geht es hier aber nicht ums Obertonfiltern mittels Zahnbürste oder Maultrommel, sondern ums Obertonsingen. Bei uns in Europa ist das Obertonsingen eine junge Kunst. Im zentralasiatischen Raum, im Gebiet der Turkvölker rund um den Altai, in Tuva und der Mongolei, hat der Kehlkopfgesang, der die gleichen Resonanztechniken gebraucht wie der Obertongesang, eine lange Tradition.
Der westliche Obertongesang kam aus der klassischen Musik. Karl-Heinz Stockhausen hat 1968 ein Werk geschrieben für Obertongesang. Und damals hat dann Wolfgang Fromme mit seinem Ensemble in Köln diese Musik einstudiert und das war meines Wissens die erste Komposition, wo dieser westliche Stil entwickelt wurde. Es gab auch schon frühere Kompositionen. Schostakowitsch hat 1930 ein Werk geschrieben, Ordna. Das ist eine Filmmusik, die erst kürzlich 2006 rekonstruiert wurde, wo dann Obertongesang im asiatischen Stil, also dieser Kehlgesang, vorkam. Die früheste Aufnahme von Obertongesang habe ich von 1927. Aber die ethnischen Obertongesänge sind sicher viel, viel älter. Man weiß noch nicht viel darüber, weil in den Ländern, wo diese Kulturen existieren, nichts darüber geschrieben wurde. Aber die sind auf jeden Fall deutlich älter als der westliche Gesang. Nur dieser westliche Obertongesang hat so sein eigenes, modernes Musikleben entwickelt. Das ist Avantgarde-Musik. Sie klingt anders und man hat andere Möglichkeiten als mit dem Kehlgesang.
Wenn der obertonreiche Klang dann zu einer Harmonie zusammenfindet, dann ist sie kristallklar, rein überirdisch. Neben allen Klangspielereien in der neuen Musik und der beliebten Anwendung in der Esoterik kann man also über ein bewusstes Singen der Obertöne zu diesem sauberen Klang kommen.
Wenn man die Obertöne einmal hört, dann hat man sein Gehör wie so ein Vexierbild einmal umgestellt. Man kann also dann den Klang von zwei Seiten sozusagen betrachten oder hören. Und mit dieser Fähigkeit kann man in der klassischen Musik, im ganz normalen klassischen Gesang, Probleme lösen, die man bisher über Trial and Error löste. Zum Beispiel den Vokalausgleich, wo man versucht, die Resonanzen, die die Vokale erzeugen, auf Teiltöne im Stimmklang abzustimmen. Das kann man mit diesem Bewusstsein ganz gezielt machen, weil man die Resonanzen unabhängig vom Singen schon tongenau einstellen kann und dann stimmen sie sofort. Dann kann man also das, was man vorher versuchte und also einfach mit Erfahrung optimierte, ganz gezielt optimieren.
Das findet leider im herkömmlichen Gesangsunterricht oder in Chorproben noch nicht statt. Aber die Spitzenvokalensembles wie das Hilliard-Ensemble wissen darum. Diese Reinheit des Klangs tut körperlich gut, wirkt harmonisierend für den Zuhörer wie für den Sänger. Inzwischen beginnt man auch im therapeutischen Bereich mit dem Obertonsingen zu arbeiten.
Eine ganz frappierende Wirkung hat es auf autistische Kinder, die sich in irgendeiner Weise verstanden zu fühlen scheinen. Sie öffnen sich, nehmen Körperkontakt, Augenkontakt auf und sind wirklich im Kontakt in ganz kurzer Zeit. Ich kann schon spüren, dass diese Obertöne auch bei mir etwas verändern. Wenn ich mich auf Obertongesang einstelle, dann bin ich mehr im Körper fokussiert. Das heißt, ich arbeite ja dann mit der Melodie der Klangfarbe. Wenn man jetzt ganz platt mit den Obertönen Melodien macht, dann hat man sie in der einfachsten Form vorliegen. Aber wenn man in die Physiologie reingeht, macht man ja tatsächlich beim Obertongesang die Musik mit der Form. Während man die Tonhöhenmelodie mit der Spannung der Stimmbänder macht und der Dicke der Stimmbänder, also mit der Schwingungserzeugung, macht man sie beim Obertongesang mit der Resonanz, das heißt mit der Einstellung der Form. Ich fühle die Form in Form von Tönen. Und das versetzt mich unter anderem in die Lage, auch die Form und das Körpergefühl eines anderen wahrzunehmen, wenn ich seinen Klang höre. Das ist ein völlig anderes Hören. Ich nenne das empathisches Hören. Und dieses empathische Hören, glaube ich, hat ein ganz großes Potenzial in der Therapie.